Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe im Studium Generale der Hochschule Konstanz, die Vortragsreihe Die Werte des Westens, wofür wir stehen und werben sollten. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik, organisiere für Sie Semester um Semester solche Vortragsreihen im Studium Generale. Wir sind in der 21. Folge mittlerweile. Falls Sie interessiert, was früher so geschah, in diesen netten Faltblättern, die Sie sich gerne hier mitnehmen können, wenn Sie rausgehen nachher, da steht eine Internetadresse. Und wenn Sie auf die gehen, dann werden Sie rund 170, glaube ich, haben wir 175 Vorträge aus den vergangenen Jahren finden, die Sie anhören können, die Sie auf Ihre Abspielgeräte laden können. Und das können Sie einfach so tun, für lau, für nischt. Man sagt ja immer, was nichts kostet, ist nichts wert. Ich hoffe, Sie finden darin trotzdem Werte, vielleicht nicht die des Westens alle, aber doch ein paar. Warum diese Reihe, die Werte des Westens? Eine Beobachtung, die ich gemacht habe, ist, dass wir womöglich sehr, sehr viel zeigen der Welt, dass wir Wohlstand haben, dass wir Geld haben, dass bei uns konsumiert wird und das im großen Stil. Aber dabei versäumen vielleicht zu erzählen, was denn sonst noch die Werte des Abendlandes, des Westens sind. Mir ist wohl bewusst, dass dieser Begriff Westen und Abendland natürlich selbst schon sehr schwammig ist und letztendlich nicht so ganz glücklich, aber irgendwie muss man es ja auf den Punkt bringen. Und deswegen versuchen wir es mit diesen Werten des Westens und Ihnen da in diesem Semester einen Überblick zu geben über diese Werte oder einige der Werte. Viele kommen sicherlich nicht zur Sprache, die auch der Rede wert gewesen wären. Aber heute kommt einer, der auf alle Fälle der Rede wert ist. Nämlich heute haben wir es zu tun mit der Pressefreiheit. Darüber wird uns ein gern gesehener Gast in diesen Reihen erzählen, nämlich Harald Kirchner. Harald Kirchner hat hier schon Dutzende, kann man sagen, Vorträge gehalten. Also fast so viele wie Vortragsreihen, glaube ich, in fast jeder Wahl vertreten, was mich immer freut. Harald Kirchner hat studiert Philosophie, Germanistik und dann hat es ihn verschlagen in die Welt des Journalismus. Er hat ein Volontariat gemacht und landete dann beim großen Mund des Fernsehens, nämlich in Stuttgart beim Südwestrundfunk. Richtig gesagt. Und ja. Jetzt beginnt wieder der große Test, weil jedes Mal, wenn er da ist, heißt das Programm, für das er arbeitet, schon wieder anders. Gerade eben hat er es mir gesagt, vielleicht kriege ich es hin. Also es ist jetzt Landesschau aktuell Baden-Württemberg, richtig, Potsdamer. Manchmal ist es Baden-Württemberg aktuell, dann hatte ich das gerade gelernt, dann hieß es wieder Landesschau. Also nicht so ganz einfach, es wechselt gerne mal. Warum wird gewechselt? Natürlich nur wegen Ihnen. Man versucht, Sie zu erreichen und dreht verzweifelt diese drei Begriffe hin und her. Was tut Harald Kirchner beim Fernsehen? Er arbeitet in der Politikredaktion und ist bei den Nachrichten kräftig unterwegs. Sie haben sicherlich schon Beiträge von ihm gehört, entweder in diesem Programm, das mal Landesschau und mal Baden-Württemberg aktuell heißt und derzeit Landesschau aktuell Baden-Württemberg. Sie haben aber auch schon Beiträge von ihm in der Tagesschau beispielsweise sehen können, ab und an. Ich glaube, die Hochzeit dieser Berichterstattung fiel zusammen mit einem Projekt, das fast schon in Vergessenheit geraten ist und früher mal ein Aufreger war, Stuttgart 21. Da hat Harald Kirchner sehr viel Berichterstattung gemacht, weil er der Verkehrsexperte beim Südwestrundfunk ist. Nun gut, Harald Kirchner wird uns was über Pressefreiheit erzählen und ich nehme an, er kann da mit einigen ganz aktuellen Beispielen aufwarten und Ihnen da einen guten Einblick geben. Im Nachgang seines Vortrags haben Sie wieder Gelegenheit, Fragen zu stellen und mit uns hier vorne ein bisschen ins Gespräch zu kommen, aber jetzt hören wir erstmal an, was Harald Kirchner uns zu erzählen hat. Viel Vergnügen bei dem Vortrag.
Ja, guten Abend. Schön, dass Sie da sind. Danke, dass Sie mir zuhören wollen. Als ich vor ein paar Monaten mit Professor Friedrich über das Thema sprach, dachte ich, das sei ein ziemlich aktuelles Thema. Allerdings war mir nicht ganz klar, dass es so aktuell sein würde. Gerade am Samstag war wieder ein Riesenriemen in der Süddeutschen über dieses Thema. Morgen ist der Tag der Weltpressefreiheit, den die Vereinten Nationen ausgerufen haben. Aber eigentlich die wirkliche Aktualität besteht, glaube ich, im Fall Böhmermann, der jetzt große Schlagzeilen gemacht hat und an dem wir eigentlich kaum vorbeikommen. Der Fall zeigt auch in aller Deutlichkeit, wie fragil ein Wert wie die Presse-, Meinungs- oder auch Kunstfreiheit ist. Er zeigt, dass diese Werte zwar trotz Grundgesetz gültig sind, aber sie werden auch gerne mal in Frage gestellt. Ich will hier gar nicht darüber sprechen, ob und wie geschmackvoll nun das Gedicht war, das er vorgetragen hat. Ich stelle jetzt einfach mal die These auf, Böhmermann hat nicht die Grenzen der Satire ausgelotet, sondern er hat aufgezeigt, dass unserer Bundeskanzlerin ein außenpolitischer Deal mehr wert ist als die Verteidigung von Grundrechten. Insofern würde ich es mal sagen, hat Böhmermann diesem Land einen großen Dienst erwiesen. Das ist jetzt zweifellos eine Zuspitzung, aber ich glaube, sie ist durchaus begründet. Was ist passiert? Die Bundesregierung hat bekanntermaßen einen Deal mit der Türkei über Flüchtlingsrückführungen geschlossen. Dieses Abkommen wurde mit einem autokratisch regierenden Staatsmann geschlossen, das ist völlig klar. In der Außenpolitik kann man sich seine Gesprächspartner nicht aussuchen, man muss mit denen Deals machen, das ist völlig logisch. Bekannt ist auch, dass Herr Erdogan die Pressefreiheit mit Füßen tritt. Die ganzen Prozesse gegen Journalisten sind ja nun hinlänglich bekannt. Unzählige persönliche Klagen gegen Kritiker hat er angesprengt. Sprich, all das, was bei uns als undenkbar erscheint, ist für ihn politische Alltagspraxis. Offenbar ist der Mann leicht reizbar. Und auf der anderen Seite ist der Flüchtlingsdeal für die Bundesregierung äußerst wertvoll. Erdogan ließ ja sogar den deutschen Botschafter antanzen wegen eines satirischen Lieds auf Extra 3. Also das Ganze hat ja eine Geschichte. Als dann das Böhmermann-Gedicht kam, hat sich die Bundeskanzlerin bei der türkischen Regierung entschuldigt und das Gedicht auch hier öffentlich als bewusst verletzend bezeichnet. Inzwischen hat sie das als Fehler erkannt, ein bisschen spät. Ich frage mich, wieso kümmert sich eine deutsche Kanzlerin um satirische Beiträge hierzulande? Ich frage mich auch, wieso lässt sie zu, dass sich hier ausgerechnet derjenige, der auf unsere Werte offenbar spuckt, sich in innenpolitische Angelegenheiten der Bundesrepublik Deutschland einmischt? Ich lasse hier auch nicht gelten, dass sie nur demonstriert, was für einen grandiosen Rechtsstaat wir haben. Denn Herr Erdogan hat ja parallel eine Zivil- wie auch eine Beleidigungsklage angestrengt. Das heißt, er beschreitet den Rechtsweg längst. Warum also muss eine Kanzlerin eine Ermächtigung geben, um die Staatsanwaltschaft in diesen antiquierten Paragraphen 103 ermitteln zu lassen? Paragraph, der ja ursprünglich eben für Majestätsbeleidigungen gedacht war. Und besonders paradox ist, sie will diese Ermittlungen zulassen und gleichzeitig den Paragraph abschaffen. Der Vorsitzende des Deutschen Anwaltsvereins hat in einem Fernsehinterview gesagt, dass die Entscheidung Merkels keine juristisch zwingende ist, sondern eine politische Entscheidung. Bundesjustizminister ist im Übrigen derselben Meinung. Der ganze Fall ist deshalb so ärgerlich wie auch lehrreich, weil er zeigt, wie schnell ein Grundrecht zum Spielball politischen Kalküls eben werden kann. Und ein Grundrecht, das im politischen Kalkül disponibel wird, das ist keines mehr. Um es ganz klar zu sagen, ein Grundrecht entsteht zwar im philosophischen, also im theoretischen Raum, zum realen, real gelebten Grundrecht wird es aber erst, wenn es politisch durchgesetzt ist. Ich möchte in meinem Vortrag eine theoretische Herleitung der Pressefreiheit geben und ich möchte auch aus der Praxis schildern, wie Pressearbeit funktioniert und welchen Problemen sie auch ausgesetzt ist. Es ist in meinem, überdramatisiere hier, das klingt jetzt alles ein bisschen groß. Ich bin schon der Überzeugung, dass in Deutschland das Grundrecht der Pressefreiheit gewahrt ist. Allerdings muss man sich dieses Grundrecht in der Alltagspraxis auch immer wieder in kleinen Fällen immer neu verteidigen. Ich kann Ihnen ein kleines Beispiel erzählen aus meiner eigenen Arbeit. Vor einigen Jahren, Professor Friedrich hat es angesprochen, habe ich viel über Stuttgart 21 gemacht. Und da gab es einen Beitrag, da habe ich berichtet über einen bestimmten Streckenabschnitt zwischen Stuttgart-Bad Cannstatt und Esslingen. wo sich an Plänen, die dann auftauchten, ergab, dass an einer bestimmten Stelle nicht 4 Gleise, sondern eben künftig 6 Gleise liegen und dass es in diesem Bereich mitnichten leiser, sondern eben lauter wird. Darüber habe ich berichtet und ein Politiker ist leider immer damit hausieren gegangen, dass er sagte, naja, also da wird es immer leiser, wenn Stuttgart 21 kommt und das Neckartal wäre nicht mehr bewohnbar, würde dieses Projekt nicht kommen. Nur hat diese Pläne haben dann deutlich gezeigt, dass es zumindest in bestimmten Teilen sich anders darstellt. Ich habe ihn dann mit diesem Faktum konfrontiert und ihn gefragt, ob da seine Glaubwürdigkeit tangiert sei. Ging der gute Mann fast durch die Decke und ich habe den Beitrag gemacht mit seiner Äußerung natürlich, dass das alles nicht zutreffe und seine Glaubwürdigkeit natürlich mitnichten tangiert sei. Und am Abend der Ausstrahlung, es war derselbe Tag, klingelte mein Telefon und mein damaliger Chef war dran und sagte, du Harald, es gibt Probleme, große Probleme. Mail deinen Text sofort an die Intendanz und ruf am besten gleich nachher mal an. Habe ich dann auch gemacht. Dieser Politiker, auch seines Zeichens Rundfunkrat, drohte ein großes Fass aufzumachen. Habe ich also der Intendanz den Text gemailt, habe dann auch mit dem Leiter der Intendanz noch am späten Abend gesprochen. Ergebnis des Ganzen, die konnten da nichts Schlimmes dran finden, weil die Fakten einfach zugetroffen haben. Und es wurde also kein Fass aufgemacht, es war nichts Falsches drin, eine Majestätsbeleidigung lag auch nicht vor, obwohl der eine das so empfunden hat. Es wurde also kein Fass aufgemacht, Intendanz hat mich nicht kritisiert und ich konnte unbeschwert weiterarbeiten. Das ist das, was ich mir unter Pressefreiheit vorstelle. Da hat sich mein Sender einfach vor mich gestellt und gesagt, na, wenn das alles zutrifft, wo ist das Problem? Also die Pressefreiheit deshalb im Großen wie auch im Kleinen immer wieder neu auszufechten, einfach deshalb, weil die Arbeit der Presse oftmals eben denjenigen wehtut, über die man berichtet. Das liegt in der Natur der Dinge. Das ist in der Wirtschaft so, in der Kunst, vor allem aber auch in der Politik. Ich muss sagen, in der Politik ist das relativ gut gehandhabt, denn Politiker sind gewohnt, dass ihre Meinungsäußerungen natürlich in der Diskussion stehen, dass das natürlich immer eine Reaktion der anderen hervorruft und dass die Presse dazu da ist, damit umzugehen und das auch kritisch darzustellen. Also für gewöhnlich nehmen die es recht sportlich. Überhaupt nicht sportlich nehmen das derzeit Leute am rechten Rand unserer Gesellschaft. Die brüllen gerne auch mal Lügenpresse, greifen Journalisten im Osten mehrfach geschehen tätig an, veranstalten Hetzjagden im Internet. Ich glaube, dass diese Leute vor allem ein Problem damit haben, dass man sie als das darstellt, was sie sind, nämlich ein rechter, intoleranter Mob. In der Staatenrangliste, die Reporter ohne Grenzen aufgestellt hat, ist Deutschland übrigens aufgrund dieser Bedrohungslage vieler Journalisten von rechts abgerutscht, jetzt auf Platz 16. Also Jamaika und Estland liegen vor uns im Moment in diesem Ranking. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich die Entscheidung der Kanzlerin im Fall Böhmermann für so ärgerlich halte. Sie werden sich vielleicht über den Zusammenhang etwas wundern, aber er ist durchaus gegeben. Denn die ganze, teilweise hysterisch geführte Flüchtlingsdebatte und die daraus entstehenden politischen Handlungen sind stark getrieben durch die Demagogie, die eben von rechten Hetzern kommt. Insofern wird unsere Politik bis zu einem gewissen Grade von der einen Seite von rechts außen beeinflusst und auf der anderen Seite von einem Autokraten in der Türkei. Und das sind beides Pole, die unsere Grundrechte eben eher mit Füßen treten. Was bedeutet Pressefreiheit für unsere Gesellschaft? Pressefreiheit ist für mich mehr als die Arbeitsgrundlage für meinen Job. Sie ist für mich essentieller Bestandteil der Demokratie. Ich möchte es mal theoretisch ausführen und mit einem berühmten Satz beginnen, der da lautet, ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen. Dieses Zitat wird gerne Voltaire zugeschrieben, stammt wohl doch nicht ganz von ihm. Es macht in diesem Falle allerdings nichts, denn dieser Satz fasst in Nuke zusammen, worum es bei Pressefreiheit geht. Der Satz beschreibt, was die Grundlage unserer Demokratie ist, nämlich die Möglichkeit, widerstreitende Ansichten gegeneinander zu halten und dass jeder die Möglichkeit haben muss, sie zu sagen. Und ganz wichtig, nicht jede Meinung, die geäußert wird, die muss richtig sein. Was richtig und was falsch ist, wird im Diskurs unter den Menschen festgelegt. Ist das, was in der Zeitung immer steht, immer richtig? Ist das, was im Fernsehen gesendet wird, immer richtig? Diese Frage steht derzeit oft im Mittelpunkt von Diskussionen. Ist die Presse überhaupt noch glaubwürdig? Gibt eben die bekannten Rufer von Lügenpresse. Die stellen die Medien unter einen Generalverdacht. Oder genauer gesagt, die Medien, die ihnen nicht wirklich passen. Ich werde später noch auf die Glaubwürdigkeit der Presse näher eingehen. Aber wieso gehört die Pressefreiheit zum Kernbestand der Demokratie? Demokratie lebt von der Diskussion über verschiedene Auffassungen zu allen möglichen Themen. Um zu einer Überzeugung zu kommen und zum Beispiel zu einer Abstimmung, um eine Entscheidung begründet treffen zu können, muss ich die Möglichkeit haben, mich über Sachverhalte zu informieren, und zwar so unabhängig wie möglich. Presse hat als eine ihrer wichtigsten Aufgaben, genau diese Informationsmöglichkeit zu schaffen. Das klingt jetzt erstmal ziemlich banal, ist es aber nicht, denn woher soll man seine Informationen sonst bekommen, wenn man nicht seine Stimme abgeben will bei einer Landtagswahl, ohne informiert zu sein? Also man könnte sich natürlich in Fachbüchern über Atomkraft informieren. Nur wer hat die Expertise, die zu lesen? Wer versteht die? Wer hat die Zeit dazu? Man könnte auch beim Thema TTIP, Verlautbarung der EU auf der amerikanischen Seite, gibt es natürlich massenhaft Unterlagen, die auch öffentlich zugänglich sind. Nur wer hat die Möglichkeit, die Zeit, sich da durchzuarbeiten? Wer weiß schon, worauf muss ich genau gucken? Da gibt es natürlich Aktivistengruppen, aber die deren Multiplikator ist natürlich auch die Presse letztendlich. Das heißt, Presse ist das, was uns die Möglichkeit gibt, begründete politische Entscheidungen zu treffen. Und die Frage ist einfach, ist es denn möglich, sich anderweitig zu informieren? Theoretisch geht das, wie ich ausgeführt habe, aber letztendlich ist so eine Fragestellung, wie kann man sich sonst informieren, rhetorisch? Denn die Fülle des Materials lässt es gar nicht anders zu, als dass man eine kondensierte Form zu sich nimmt und anhand derer dann versucht, Entscheidungen zu treffen. Man kann dann natürlich weiter recherchieren, aber die rein faktische Lage lässt kaum was anderes zu. Wenn man in die Geschichte guckt, das letzte Universalgenie soll Leibniz gewesen sein. Von ihm sagt man, er hatte damals das gesamte Wissen dieser Welt sozusagen in seinem Geist vorliegen. Also er konnte zu allen Themen was sagen. Der gute Mann ist seit 300 Jahren tot und das Wissen hat sich vervielfacht. Sprich, Medien sind die Grundlage unserer Information über die Welt und damit die überwiegende Grundlage für die Entscheidung. Das ist der Grund, warum Medien im Prinzip der Motor auch einer Demokratie sind. Sind es einfach deshalb, weil sie die Datengrundlage für die Diskussion liefern. Und dabei ist es völlig unerheblich, ob diese Medien nun wahrheitsgemäß, emotional, sachlich oder reißerisch berichten oder ob sie wie für Kleinkinder verkürzt oder kompliziert und ausladend über Themen schreiben oder senden. Auch all jene, die die Medien pauschal kritisieren, sind auf sie selbst angewiesen. Woher sollten sie sonst ihre Informationen erhalten? Die einzige Gruppe, die sich davon vielleicht ausgenommen hat, ist die wachsende Zahl von Verschwörungstheoretikern, die sich nur auf ihre eigene Konstruktion der Welt beziehen. Dazu will ich auch später noch mehr sagen. Nicht zuletzt, weil die Medien eine so zentrale Rolle bei der Meinungsbildung spielen, müssen sie in der Demokratie frei sein, damit Sachverhalte von interessierter Seite nicht unterdrückt werden können. Grundgesetz trägt dem Rechnung, dort heißt es in Artikel 5, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Das heißt freilich nicht, dass man einfach schreiben kann, was man will. Ein Zusatz des Artikels 5 heißt in Absatz 2, die Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre. Auch in der Charta der UN-Menschenrechte ist die Pressefreiheit verankert. Der UN gehören der Großteil aller Staaten weltweit an. Die Charta der Menschenrechte erkennen sie alle an, auch diejenigen, die die Pressefreiheit einschränken. Das ist jetzt eine theoretische Herleitung, warum die Pressefreiheit für die Demokratie so wichtig ist. Presse wird ja auch gerne als die vierte Gewalt im Staat bezeichnet, eben die Gewalt, die auch den Mächtigen im Staat kritisiert und deren Entscheidungen auch durch ihren Druck manchmal verändern kann. Und damit komme ich zum weiteren Indikator dafür, warum die Pressefreiheit ein so essentieller Wert für die freiheitliche Gesellschaft ist. Das ist ziemlich einfach. Das Erste, was verlustig geht, wenn ein Regime autokratisch wird, das ist die Pressefreiheit. Also sprich, Diktatoren wissen am besten, was Pressefreiheit wert ist. Wenn Sie auf die Rangliste der Länder in Bezug auf die Pressefreiheit schauen, die Reporter ohne Grenzen zusammengestellt hat, dann sehen Sie auch, dass es deutlich mehr Staaten gibt, in denen die Pressefreiheit nicht gewährleistet ist, als umgekehrt. Und Sie müssen dazu nicht bis nach Nordkorea oder China gehen. Die Türkei habe ich hier als Beispiel genannt, aber selbst EU-Staaten wie Polen oder Ungarn glänzen inzwischen durch Repressalien gegen die Presse. In Luxemburg wird Journalisten und Whistleblowern gerade ein Prozess gemacht, weil sie aufgedeckt haben, wie Luxemburg Unternehmen geholfen hat, eine Steuerflucht zu begehen. Oder schauen Sie nach Italien in den Zeiten Berlusconis. Als Medienunternehmer hatte er ohnehin schon einen großen Einfluss. Aber als Staatschef konnte er natürlich auch zugreifen auf das öffentlich-rechtliche Fernsehen, hat er gravierenden Einfluss genommen, tatsächlich Chefs ausgetauscht, die dann eben die Journalisten, die unter ihnen arbeiten, entsprechend gegängelt haben, teilweise auch rausgeworfen. Besonders der Fall Ungarn ist insofern brisant, weil es eine besondere Verbindung zu Deutschland gibt. Damit meine ich jetzt nicht, dass es dort ganz besonders schlimm zugeht. Das Land steht auf der Liste von Reporter ohne Grenzen auf Platz 64 von 180. Und es geht eben um diese Verbindung zu Deutschland. Ich will jetzt gar nicht auf die einzelnen Gängelungen da eingehen. Die finden Sie in der Presse zuhauf. Mir geht es um was anderes. Die Partei Viktor Orbáns ist Mitglied der EVP, der Europäischen Volkspartei. Das ist ein Zusammenschluss verschiedener konservativer Parteien im EU-Parlament. Und Mitglied der EVP sind auch CDU und CSU. Und ist Ihnen aufgefallen, dass aus den Reihen der CDU auffallend viele kritischen Äußerungen zu Orbáns Politik kommt? Also mir ist da nichts aufgefallen. Dass die Kanzlerin mit Orbán spricht, ist logisch. Wie gesagt, man kann sie in der Außenpolitik seine Gesprächspartner nicht aussuchen. Aber wenn man Menschenrechte in China anspricht, dann sollte man das bei einem EU-Partnerland, noch dazu bei einem Parteifreund, ja wohl erst recht möglich sein. Jüngst ist ja auch CSU-Chef Seehofer zu Orbán gefahren. Da stand, glaube ich, nicht die Kritik der Einschränkung von Grundrechten im Vordergrund, sondern da stand im Prinzip deutsche Innenpolitik auf dem Programm, nämlich die Kritik an der Kanzlerin. Das kann man auch so sehen, wenn man Orbáns Besuch bei Helmut Kohl anschaut. Der hat Orbán ja wahrscheinlich auch nicht eingeladen, um auf Menschenrechtsverletzungen hinzuweisen. Auch hier ging es um deutsche Innenpolitik. Und eigentlich finde ich besonders ärgerlich, wenn ein ansonsten von mir durchaus geschätzter Politiker wie Elmar Brok, CDU-Europapolitiker, Orbán als schlicht als Machtpolitiker eben verteidigt. Noch einmal, Außenpolitik kann sich Gesprächspartner nicht raussuchen, aber man muss sie nicht auch ohne Not hofieren. Hier stellt sich die eigentliche Kernfrage, was ist in der Europäischen Union, die ja auch eine Wertegemeinschaft sein soll, höher zu bewerten? Die reine politische Kosten-Nutzen-Abwertung oder womöglich doch die Frage von Grundwerten? Ich möchte noch zu einer philosophischen Herleitung des Begriffs der Pressefreiheit kommen. Ich habe dargelegt, welche Funktion die Pressefreiheit in der Demokratie hat, aber die philosophische Herleitung ist eigentlich das, was sie wirklich begründet. Pressefreiheit ist philosophisch gesehen eine Art Nebenprodukt der Meinungsfreiheit. Bei der Kunstfreiheit verhält es sich ähnlich. Hier kommen eben Elemente von Fiktion und bewusster Mehrdeutigkeit hinzu. Könnte man noch näher definieren, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Die Meinungsfreiheit ist ein Begriff, der vor allem in der Philosophie der Aufklärung entstanden ist. Die Forderung nach einem Recht auf Meinungsfreiheit legt ein ganz bestimmtes Menschenbild zugrunde, das sich eben in dieser Philosophie der Aufklärung herausgebildet hat. Dieses Menschenbild geht davon aus, dass jeder Mensch sich Kraft seiner Vernunft im Prinzip ein Urteil über die Vorgänge in der Welt bilden kann. Die Annahme der Existenz einer autarken Vernunft ist die Grundlage für die These, dass der Mensch ein unabhängiges, selbstbestimmtes Wesen ist. Die Vernunft erlaubt es dem Menschen, überhaupt moralische Entscheidungen zu treffen. Das ist eine ziemlich starke These. Woher kommt sie? Aufklärung steht für die Individualisierung des Menschen. Der Mensch ist nicht nur Teil eines Kollektivs, also einer Religionsgemeinschaft, eines Standes oder eines Staates, sondern der Mensch steht für sich selbst und vor allem er denkt für sich selbst. Erst in der Aufklärung wurde die alleinherrschende Deutungshoheit der Welt durch den Staat oder die Kirche angezweifelt. Schon im 17. Jahrhundert hat der Philosoph Baruch de Spinoza Gedanken zur Meinungsfreiheit formuliert. Er billigt jedem Einzelnen das Recht zu, frei zu schließen und über alles zu urteilen. Und er schreibt weiter, er postuliert geradezu ein Grundrecht, ich zitiere, darum wird diejenige Regierung die gewalttätigste sein, unter der einem jedem die Freiheit zu sagen und zu lehren, was er denkt, verweigert wird. Und diejenige dagegen gemäßigt, die diese Freiheit jedem zugesteht. Spinoza hält auch die Demokratie für die beste Regierungsform, damit war er seiner Zeit weit voraus. Allerdings geht Spinoza davon aus, dass sowohl die Meinungsbildung als auch die Meinungsäußerung von der Vernunft geleitet werden soll. Ausdrücklich stellt er sich gegen aufrührerische Meinungsäußerungen gegen den Staat. Dabei geht er allerdings auch von einem Staat aus, der vernünftig agiert. Wichtig dabei ist, dass Spinoza eine Unterscheidung macht zwischen der Sphäre, über die der Staat entscheiden kann, und einem unveräußerlichen Recht, frei zu schließen und über alles zu urteilen. Noch deutlicher wird der französische Aufklärer Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert. Er hat damals ein revolutionäres Buch über die Erziehung von Kindern geschrieben, in Emile. Und der Erzbischof von Paris hat dieses Buch als hochverräterisch verbieten lassen. Und Rousseau schrieb einen Protestbrief, schon damals eine absolut unerhörte Sache. Das kam schon selbst fast einem Hochverrat gleich. Und Rousseau schreibt: Was aber Meinungen anlangt, die nicht zur Überschreitung der Gesetze verleiten, so ist nur das eigene Urteil eines jeden zum Richter berufen und niemand hat das Recht, anderen ihre Denkart vorzuschreiben. Ganz offen wurde die Meinungsfreiheit während der Französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts gefordert. Ironie der Geschichte leider, dass ausgerechnet die Französische Revolution in einen Terrorstaat mündete, wo alles andere als Pressefreiheit dann herrschte. Ganz wesentlich für die Entwicklung des freiheitlichen Rechtsstaates ist die Philosophie Immanuel Kants. Der Freiheitsbegriff von Immanuel Kant beruht darauf, dass jeder Mensch eben Kraft seiner Vernunft ein moralisches Urteil treffen kann. Das heißt, um das, auch mal etwas archaisch zu formulieren, das geht darum, dass jeder Mensch in der Lage ist, Gut und Böse voneinander zu scheiden. Ausdrücklich beschreibt Kant, dass auch wenn ein Fürst etwas befiehlt und mit Gewalt durchsetzt, so ist auch der ungebildete, unfreie Bauer Kraft seiner Vernunft in der Lage, die Falschheit des Handelns des Fürsten zu erkennen. Das ist ein revolutionärer Schritt. Also das heißt, die Deutungshoheit wird auf das Individuum übertragen. Die Deutungshoheit hat nicht der Staat, die Deutungshoheit hat nicht die Kirche, sondern das Individuum Kraft seiner Vernunft. Es ist auf sich selbst gestellt und hat die Möglichkeit, moralische Urteile selbst zu fällen. Das ist im Prinzip auch die Grundlage für die Demokratie, denn was für einen Sinn ergäbe, ist das Wahlrecht jedem zu geben, wenn nicht jeder in der Lage wäre, dieses vernünftig wahrzunehmen und aufgrund seiner eigenen Fähigkeit vernünftige Entscheidungen zu treffen. Weil man anmerken muss, dass Kant keineswegs der Meinung war, dass Meinungsfreiheit bedeutet, dass jeder jeden Unsinn behaupten kann. Die Vernunft, die jedem gegeben ist, dient dazu, für die Gesellschaft insgesamt zu rationalen, verallgemeinerbaren Urteilen zu kommen. Das ist ganz wichtig. Urteile müssen letztendlich verallgemeinerbar sein. Das heißt, wenn ich argumentativ ein Urteil oder ein Werturteil darstelle, muss jedem anderen nachvollziehbar sein auf rationaler Ebene, warum man zu dieser Meinung kommt. Also die Verallgemeinerbarkeit eines Urteiles ist das Wesen einer vernunftgemäßen Argumentation. Die Vorstellung der Aufklärung ist eher so zu verstehen, dass die Wahrheit vervollkommnet sich im öffentlichen Wettstreit eben auch der Meinungen. Deshalb ist das grundlegend für die Demokratie. Und an dieser Stelle kommt eben wieder die Pressefreiheit ins Spiel. Damit ich eine vernünftige Entscheidung treffen kann, brauche ich Informationen, Informationen, die möglichst objektiv ist, und diese Informationen liefern aktuell vor allem in politischen Fragen die Medien. Sie liefern sozusagen das Futter für die Vernunft, und das ist auch der Grund, warum Demokratie und Pressefreiheit nicht voneinander zu trennen sind. Philosophische Herleitung mag jetzt etwas theoretisch geklungen haben, aber sie war ein ganz konkreter und sehr harter politischer Kampf. Philosophie der Aufklärung, die heute unser modernes Denken im Wesentlichen prägt, wurde gegen Obrigkeiten und gegen kirchliche Dogmen erkämpft. Es war Gotteslästerung, damals das Primat der Vernunft zu formulieren. Die Philosophie der Aufklärung steht im Zentrum dessen, was wir eben westliche Werte nennen. Die Pressefreiheit wurde seit dem 18. Jahrhundert von freiheitlichen Bewegungen immer wieder gefordert. Allerdings gab es sie in Deutschland nur zu kurzer Zeit während der Weimarer Republik und dann eben nach dem Zweiten Weltkrieg und auf dem Gebiet der ehemaligen DDR erst seit 1990 in etwa. Das heißt, dieser Wert ist uns als politische Realität keineswegs in den Schoß gefallen. Ich glaube, dass vielen, die heute über die sogenannte Mainstream-Presse munter zur Felle ziehen, gar nicht bewusst ist, was für einen Wert sie da mal lockerflockig in Zweifel stellen. Pressefreiheit ist ein fragiles Gut. Das ist auch der Grund, warum ich den Fall Böhmermann an den Anfang gestellt habe. Es stellt sich die Frage, ob unser westliches Werteverständnis im Zuge der Globalisierung nicht erheblich auch unter Druck gerät. Das ist die implizite Frage, die Angela Merkels Agieren im Fall Böhmermann durchaus brisant macht. Merkel hat in diesem Zusammenhang selbst vor einigen Jahren diesen Zusammenhang unfreiwillig hergestellt. Die Zeit, also die Wochenzeitung Die Zeit, hat just aus einer Rede Merkels zitiert und ich möchte darauf auch zitieren. Angela Merkel wies darauf hin, Zitat: Das, was bei uns geschrieben wird, ist auch in einem völlig anderen kulturellen Raum sofort verfügbar und erfährt dort eine völlig neue Rezeption. Und sie wirft die Frage auf, ob, Zitat, diese Globalisierung der Information auch eine Reflexion in der Art und Weise unseres Ausdrucks nach sich ziehen müsste. Und sie folgert: Ich vermute, dass wir hier vor einem Lernprozess stehen. Ich glaube, dass Ihre Analyse durchaus richtig ist. Nur was soll das konkret heißen? Heißt es, dass wir uns künftig an dem Wertekanon von Herrn Erdogan orientieren müssen oder an dem Wertekanon von Herrn Putin oder vielleicht am Wertekanon der Scheichs in Saudi-Arabien oder vielleicht am Weltbild derer, die rechtsradikale Thesen schwingen. Das Problematische am Fall Böhmermann ist, dass Angela Merkel diese Frage mit der Ermächtigung zu staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, dass sie mit dieser Entscheidung quasi eine Antwort gegeben haben, scheint. Ich möchte nun ein bisschen über die journalistische Praxis sprechen. Wie gesagt, ich glaube, in Deutschland ist die Pressefreiheit absolut gewahrt allerdings, und das möchte ich ein bisschen als roten Faden durch diesen Vortrag gewunden sehen. Pressefreiheit ist eben ziemlich fragil. Was ich bisher über die Medien gesagt habe, mag vielleicht auch etwas hochtrabend klingen und moralisch überhöht, wenn man Boulevardpresse anguckt und was so alles gedruckt wird, da kann man schon auch mal seine Zweifel haben. Und ich bin weit davon entfernt, alles gut zu heißen, was da publiziert wird. Aber dass auch Unsinn publiziert werden kann, ist eben Teil dieser Pressefreiheit. Wichtig, damit die Presse ihren Auftrag erfüllen kann, ist daher ihre Vielfalt und ihre Unabhängigkeit. Der Begriff unabhängig, den finden Sie in vielen Titelzeilen der Zeitungen. Der Gesetzgeber hat darauf geachtet, dass diese Vielfalt der Presse erhalten bleiben soll. Fusionen von Zeitungen werden daher von Kartellbehörden genau betrachtet. Es darf kein Monopol in der Presse entstehen. Allerdings ist genau diese Struktur derzeit bedroht, weil die Auflagen der Zeitungen immer weiter sinken, werden auch immer mehr Zeitungen fusioniert. Sie haben zwar noch verschiedene Titel, aber der Inhalt ist fast derselbe. Jüngstes Beispiel in Stuttgart passiert, jetzt gerade vollzogen im vergangenen Monat, gab und gibt immer noch die Stuttgarter Zeitung, es gibt die Stuttgarter Nachrichten, sie gehören beide der Südwestdeutschen Medienholding und die hat beschlossen, die zu fusionieren. Es gibt zwar noch beide Titel, aber letztendlich gibt es einen Redaktionspool. Die Artikel erscheinen teilweise in beiden Zeitungen. Es gibt nur ein paar sogenannte Edelfedern, das heißt Journalisten, von denen man ausgeht, dass sie als Autoren beim Publikum bekannt sind und zum Markenkern einer Zeitung gehören. Die gibt es noch separat, aber der Rest ist im Prinzip ein Einheitsbrei geworden. Gleichzeitig wurde die Sonntag Aktuell, also eine beiliegende Sonntagszeitung, ebenfalls gestrichen, die wurde auch von anderen Zeitungen mit, also wer abonniert hat, glaube ich, die Heilbronner Stimme, viele andere Zeitungen hatten auch die Sonntag Aktuell mit im Angebot, die lag am Sonntag im Briefkasten, auch die wurde eingestellt und stattdessen wurde für die beiden großen Stuttgarter Zeitungen eine Wochenendbeilage angekündigt, groß und toll und überhaupt ein bisschen in Anlehnung an die Süddeutsche Zeitung, die auch der Südwestdeutschen Medienholding gehört, also wir sehen hier, das konzentriert sich. Und gleich zur Begrüßung, der erste Artikel in der Wochenendbeilage war schlicht eine Doublette zur Süddeutschen Zeitung. War einfach der tupfengleiche Artikel, man geht einfach davon aus, wer die Stuttgarter Zeitung liest, kauft sich am Samstag nicht auch noch die Süddeutsche, weit gefehlt, ich mache das nämlich meistens. Aber da sieht man mal, wie Presse die Landschaft sich immer mehr eindampft. Also das ist jetzt einfach ein ganz aktuelles Beispiel. Es gibt es mit Verbünden von Redaktionsverbünde entstehen immer mehr. Sie hören jetzt immer mal wieder was von der Funke Mediengruppe. Kein Mensch weiß, was ist die Funke Mediengruppe. Das ist früher sogenannte WATZ-Gruppe, also über die Westfälische Allgemeine. Und es gibt viele Regionalzeitungen, gerade in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus, die eben dieser Gruppe angehören. Mantelredaktion ist bei einer Zeitung angesiedelt und es gibt viele Redaktionspools, die zuliefern und daraus entsteht im Prinzip, sie haben x verschiedene Zeitungen, aber bestimmte, gerade der überregionale Teil, der Auslandsteil, gleicht sich immer mehr an. Dieses Modell gab es immer, also der Auslandskorrespondent der Süddeutschen, der Stuttgarter Zeitung hat immer auch für die Hannoversche Allgemeine geliefert und so weiter, was nicht weiter schlimm war, weil die Verbreitungsgebiete waren natürlich unterschiedlich, also war die regionale Vielfalt durchaus gewährt, wenn auch Artikel in verschiedenen Blättern gleich waren. Also, hier lässt sich Pressekonzentration wirklich greifen. Das, was jetzt eben mit den Stuttgarter Zeitungen passiert ist, passiert, wie gesagt, zuhauf. Ein weiteres Problem ist, dass aufgrund dieser sinkenden Auflagen immer weniger Geld für guten Journalismus da ist. Das heißt, die Autoren haben schlicht weniger Zeit zu recherchieren und damit eben die Wertigkeit eines Artikels. Wie tief ist er recherchiert? Von wem kann ich mir einen Bären aufbinden lassen und wie lange habe ich Zeit, nochmal nachzuhaken, um irgendeine Aussage von jemandem zu hinterfragen, beim anderen nochmal anzurufen? Das ist einfach eine Zeit- und eine Geldfrage, um Qualitätsjournalismus zu produzieren. Das ist vor allem die Problematik jetzt auch des Printbereichs. In elektronischen Medien wird auch gespart. Auch da tritt diese Problematik auf. Allerdings gegenüber manchen Printorganen sind wir beim Öffentlich-Rechtlichen noch auf der Insel der Glückseligen. Ich möchte kurz zur Verfasstheit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks was sagen, weil er eben sehr speziell ist. Die öffentlich-rechtlichen Anstalten wurden als eine Reaktion auf den Nationalsozialismus und dessen Nicht-Pressefreiheit geschaffen. Hitler hatte ja die Medien gleichgeschaltet, die freie Presse gab es nicht mehr und es gab vor allem ein brandneues Medium, das Radio. Das Nazi-Regime funktionierte unter anderem auch deshalb so gut, weil mit diesem Medium einfach wunderbar Propaganda zu machen war. Hängt auch damit zusammen, dass der Hörfunk eben Informations- und Unterhaltungsmedium gleichermaßen ist. Es trifft auf Zeitungen in gewissem Maße zwar auch zu, nur das Radio und heute das Fernsehen ist halt schlicht leichter zu konsumieren. Man muss nichts dafür tun, man hockt sich davor und wartet, was einem da kredenzt wird. Hitler hat also eine wunderbare Propagandamaschine geschaffen, hat gut funktioniert und die Besatzungstruppen wollten solch eine Medienmacht künftig vermeiden. Deshalb wurde auch in Deutschland der öffentlich-rechtliche Rundfunk geschaffen. Vorbild war die britische BBC. Öffentlich-rechtliche Rundfunk unterliegt eben keinen kommerziellen Interessen wie die Zeitung und er ist staatlich nicht kontrolliert. Staatsferne ist ein ganz entscheidender Punkt. Kontrolle über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben Rundfunkräte, die einen Querschnitt durch die Bevölkerung darstellen sollen. Gesichert ist das durch Staatsverträge mit den einzelnen Bundesländern, also das macht nicht Berlin, sondern das machen die Länder. Auch die Finanzierung ist über die Länder geregelt. Es gibt auch eine eigene Einrichtung, die KEF, die Kommission zur Erfassung des Finanzbedarfs, die evaluiert, welchen Finanzbedarf diese Rundfunkanstalten haben und entscheiden tun die Bundesländer, wie hoch der Rundfunkbeitrag dann ausfallen soll. Also es ist keineswegs so, dass die ARD selbst dahergeht und sagt, wir hätten gern mehr und wir setzen es jetzt einfach drauf. Das funktioniert so nicht. Also, ich halte das eigentlich für ein ganz brauchbares Konstrukt. Gut, ich spreche pro domo, insofern warten Sie von mir nicht, dass ich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk Bauschenbogen kritisiere, wobei die Probleme sind durchaus da. Tatsächlich kann man sich fragen, wie viele Rundfunkanstalten soll es denn geben, aber das ist eher eine Frage, die die Politik beantworten muss, nicht die Sender. Komplizierter wird es freilich mit der Staatsferne, denn natürlich würde die Politik immer mal gerne eingreifen in die Programmgestaltung. Tatsache ist, dass Politiker und zum Teil eben auch Regierungsvertreter in den Rundfunkräten sitzen. Sie erinnern sich an das Beispiel, was ich ganz am Anfang erzählt habe. Das ist ein Politiker, ein Landtagsabgeordneter, der eben auch Rundfunkrat ist und da durchaus versucht hat, diese beiden Funktionen zu verquicken und versucht hat, Einfluss zu nehmen. Es ist ihm nicht gelungen. Einen relativ spektakulären Fall der Einflussnahme von staatlicher Seite gab es unlängst beim ZDF. Das ist die Causa Brender. Der Vertrag des damaligen Chefredakteurs Nikolaus Brender sollte verlängert werden. Allerdings war einigen CDU-Mitgliedern des ZDF-Fernsehrats, darunter eben damals Roland Koch, der hessische Ministerpräsident, Brender war offenbar zu links, und sie haben eine Mehrheit im Fernsehrat zusammengebracht und haben so verhindert, dass Brenders Vertrag verlängert wurde. Also der Mann hat seinen Job tatsächlich verloren. Das war also eine der dreistesten direkten Einflussnahmen der letzten Jahre. Allerdings hat das Ganze dann ein Nachspiel gehabt. Das Land Rheinland-Pfalz, ich glaube Hamburg war auch mit dabei, haben beim Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht über die Zusammensetzung des Fernsehrates des ZDF und tatsächlich hat das Verfassungsgericht gesagt, die Zusammensetzung des ZDF-Fernsehrates sei nicht verfassungskonform. Insbesondere die sogenannte Staatsquote sollte gesenkt werden, die ist jetzt auf ein Drittel beschränkt. Außerdem sollten mehr unabhängige, nicht verbandsgebundene Vertreter der Gesellschaft Mitglied sein. Übrigens hatten wir auch eine Veränderung des Staatsvertrages unter der jetzt auslaufenden Regierung. Heute ist ja der Koalitionsvertrag für die Neue vorgestellt worden. Jedenfalls, wir hatten nach der Funktion 98 zwischen SWF und SDR, wir hatten ursprünglich einen etwas liberaleren Rundfunkstaatsvertrag nach Modell der BBC ohne Regierungsvertreter im Rundfunkrat. Erwin Teufel hat es dann zusammen mit dem SPD-Ministerpräsidenten Kurt Beck, fand das französische Modell viel schöner, weil da saßen nämlich Regierungsvertreter mit im Rundfunkrat drin. Das wurde von der letzten Landesregierung geändert, jetzt sitzen sie wieder nicht mehr drin. Also es gibt da durchaus Veränderungen, auch im Detail, die durchaus Veränderungen führen können. Aber die Episode zeigt für mich, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk durchaus anfällig ist für den Versuch von Einflussnahmen, aber es gibt eben auch Korrektive, wenn dieser Einfluss zu groß werden sollte. Ein System, das erkämpft werden muss, aber es gibt eben Checks and Balances. Es gibt noch einen weiteren Aspekt journalistischer Arbeit, der gesetzlich geregelt ist und der essentiell ist. Das ist zum Beispiel der Quellenschutz. Also niemand darf mich dazu zwingen, den Namen von jemandem preiszugeben, von dem ich Informationen habe. Das ist deshalb so wichtig, weil Skandale in Behörden und Unternehmen nur sehr schwer aufzudecken sind, wenn man eben keinen Informanten dort sitzen hat, der einem was steckt. In der Regel sind es eben Insider, die einem was geben und damit kann man dann was machen. Das ist genau das Thema jetzt auch bei diesen angeklagten Journalisten in Luxemburg. Das ist das Thema von Edward Snowden. Und gut, das war der Whistleblower, nicht derjenige, der es veröffentlicht hat. Aber Sie sehen jetzt zum Beispiel auch bei den Panama Papers, die jetzt veröffentlicht worden sind, da brauchte es eben jemand, der Zugang zu den Daten dieser Kanzlei hatte. Also beim Quellenschutz geht es um relativ große Themen, aber es gibt auch kleine. Ich selbst habe auch mal so eine kleine Erfahrung gemacht, ein Kollege und ich. Uns ist der sogenannte große Verkehrsvertrag des Landes Baden-Württembergs mit der Deutschen Bahn AG, oder genauer gesagt mit DB Regio, zugespielt worden. Dieser Vertrag lag unter Verschluss. Grund dafür war das Geschäftsgeheimnis der Deutschen Bahn. Der war also der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Und der wurde uns eben zugespielt. Und da waren nicht unbrisante Dinge drin, zum Beispiel war da festgehalten, dass es doppelte Preissteigerungen drin geben konnte. Also es war festgelegt, ein jährlicher Satz von 1,5%, um den die Zuwendungen des Landes an DB Regio steigen sollten. Gleichzeitig gab es aber auch den Passus, dass steigende Trassengebühren oder Bahnhofshaltegebühren zusätzlich obendrauf gehauen werden durften, also eine sogenannte doppelte Dynamisierung. Und das war dann schon ein kleiner Skandal, der dann durchaus seine Wellen geschlagen hat, den mein Kollege Hermann Abmeier und ich da publiziert haben. Man merkt immer, wenn als Journalist, man wird dann ernst genommen, wenn man den ein bisschen auf die Finger klopft. Ich hatte danach ein Hintergrundgespräch mit dem Konzernbevollmächtigten der DB AG und mit großer Überraschung habe ich zur Kenntnis genommen, dass der Chef von DB Regio sich auch eingeklinkt hat, der auch dringend mit mir sprechen wollte. Also im Prinzip geht es darum, wenn man denen nicht zeigt, dass man auch durchaus auch mal gegen sie agieren kann und dass man die Möglichkeit hat, auch mit Fakten ihre Praxis zu hinterfragen, wird man von Behörden, von Firmen auch nicht ernst genommen. Es gibt noch mehr gesetzliche Regeln, zum Beispiel eine Auskunftspflicht von Behörden, zum Beispiel gibt es eine Auskunftspflicht an aller Ministerien, auch der Polizei. Also wenn ich da eine Anfrage stelle, müssen die mir antworten. Es ist nicht immer brauchbar, was ich von denen kriege, aber es ist schon so, wenn ich da anrufe und sage, was sagen Sie zu Problem XY, müssen die was sagen. Das ist relativ weit gefasst, gibt es natürlich auch Einschränkungen, aber die sind nicht so groß. Also die Polizei, wenn sie ermittlungstaktische Gründe hat, erzählt die einem natürlich nicht alle, auch Persönlichkeitsrechte stehen da natürlich dagegen. Aber der Grund für diese Auskunftspflicht ist, dass die Arbeit der Presse als öffentliche Aufgabe eben vom Gesetzgeber anerkannt wird. Es gibt noch einen anderen Teil, der wichtig ist für die Pressearbeit, das sind eigentlich journalistische Traditionen. Zum Beispiel die Bundespressekonferenz. Bundespressekonferenz gibt es, analog dazu Landespressekonferenzen. Wenn Sie die Tagesschau gucken und Sie sehen da Herrn Seibert, wie er Fragen von Journalisten beantwortet, dann findet es in der Regel in der BPK, also der Bundespressekonferenz, statt. Das Interessante dabei ist, dass die Bundespressekonferenz ist ein Verein von Journalisten, die über die Politik in Berlin berichten. Und das Prozedere ist so, nicht die Regierung lädt zur Pressekonferenz ein, sondern es sind die Journalisten. Und das heißt, dass sie auch die Regeln bestimmen, wie das abzulaufen hat. Das heißt, dass es immer eine freie Fragerunde gibt. Ein Pressesprecher kann sich nicht einfach darauf beschränken, abzuspulen, was er abspulen möchte und sich dann gegen kritische Fragen zu verwehren. Das geht nicht, es gibt diese offene Fragerunde, moderiert wird es auch nicht vom Pressesprecher, sondern von einem Journalisten. Damit ist auch gewährleistet, dass missliebige Journalisten, die sonst mal immer unangenehme Fragen stellen, dass die ausgegrenzt werden, sonst kommt da jeder zum Zuge. Das ist das Spezifikum der Bundespressekonferenz. Und nicht immer gehen Politiker da gerne hin. Also bekanntermaßen ist offenbar Joschka Fischer höchst ungern dahin gegangen von den Grünen. Auch Frau Merkel geht da nicht so gerne hin, heißt es. In Baden-Württemberg gibt es analog dazu die Landespressekonferenz, funktioniert gleich. Und es gibt eine bestimmte Regel, die diese Landespressekonferenz zu einer ziemlich besonderen macht. Ich glaube nicht, dass in anderen Landespressekonferenzen diese Regelung besteht, wurde auch mit Klauen und Zähnen verteidigt. Und zwar ist es so, vor jeder Pressekonferenz, also vor dem eigentlichen Programmteil, den ein Politiker oder ein Verband darstellen möchte, gibt es die allgemeine Fragerunde. Also vor dem Thema, nicht danach, nicht wenn die Zeit davon läuft. Man labert so viel, dass da hinten raus der Platz weg, dann kein Platz mehr ist, da Fragen zu stellen, sondern man macht es vorher. Das heißt, die haben schon Interesse, diese Fragen zu beantworten, damit sie zu ihrem Thema kommen. Das ist schon ein Spezifikum und das gibt dann dieses große Ritual, dienstags um 12 nach der Kabinettssitzung ist die Regierungspressekonferenz und da gibt es dann, der Ministerpräsident lässt sich da auch nicht vertreten. Das gab es mal unter Spät, da hat es der Regierungssprecher Kleinert gemacht, aber eigentlich Erwin Teufel, Günther Oettinger, Mappus, Kretschmann, alle kommen um 12 dahin. Und also zum Beispiel Erwin Teufel hat diese Prozedur gehasst wie die Pest. Ich kann mich erinnern an einen Vorfall, da ging es um ein Hochschulthema und er hatte auch Professoren eingeladen und man wartete also vor der Tür, ging noch nicht los. Und dann ist er ziemlich ausgerastet und so, also sagt sie zu diesen Professoren, Sie werden jetzt einem unglaublichen Spektakel gewahr, das ist unmöglich, das ist immer so, dass da jetzt einfach Journalisten Fragen stellen zu Themen, die überhaupt nichts zur Sache beitragen und das ist jeden Dienstag so. Dann war es ziemlich echauffiert, war klar, er wusste, dass da ein paar unangenehme Fragen kommen werden und dass er die eben vor Publikum beantworten muss. Also er war da nicht gerade amüsiert. Oettinger war da viel zugänglicher. Der hat, wie gesagt, das eher sehr sportlich gesehen. Ich habe auch kaum einen Ministerpräsidenten kennengelernt, der so beschlagen war in allen Themen, der wirklich auch ressortübergreifend Fachkenntnisse hatte. Der war auch immer einer, der da sich den Fragen offen gestellt hat, der einem auch nicht krumm kam, wenn man da Fragen gestellt hat. Also Oettinger war nie einer, der dann beim Chefredakteur angerufen hat, was der kleine Reporter da mal wieder Unbotmäßiges gefragt hat. Wenn dem was nicht gepasst hat, hat dann das Oettinger selbst gesagt. Da gab es nicht die Anrufe von oben. Das war eigentlich ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse, was das anbelangt. Also ganz im Gegenteil zu dem Bild, was er oft nach außen dargestellt hat, fand ich das einen der zugänglichsten und bestvorbereitetsten Ministerpräsidenten, die ich erlebt habe. Kretschmann zum Beispiel fand diese Prozedur ziemlich unangenehm und in seiner Anfangszeit als Regierungschef wollte er das Prozedere auch verändern. Der hätte es nämlich gerne wieder umgedreht, nämlich dass die Fragen hinterher gestellt werden. Man hat ihm allerdings relativ, es war nur ein sehr zaghafter Versuch, man hat ihm dann bedeutet, dass es kein gutes Echo gäbe, wenn ausgerechnet ein Grüner genau das wieder rumdrehen würde. Also es blieb beim zaghaften Versuch, es gab nicht eine Pressekonferenz, wo das umgekehrt worden ist. Und er sprach dann immer gern von der sogenannten Hölzchen- und Stöckchen-Runde, also Hölzchen und Stöckchen, die man ihm hinhält, über die er da zu springen hat. Also er hat sich inzwischen dran gewöhnt und hat einen großen Unterhaltungsfaktor. Manchmal hat man Eindruck, es macht ihm sogar schon Spaß. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel die Pressemöglichkeiten bei den Koalitionsrunden jetzt angeguckt haben, da war das so, da war das nicht von der Landespressekonferenz organisiert, sondern das war einfach informell im Anschluss an die Koalitionsrunden. Und da war es dann meistens so, dass die Pressesprecher sagten, Fragen lassen wir heute nicht zu. Das ist der Unterschied, wenn die Regierenden einladen zu Pressekonferenzen und wenn die Presse einlädt zu Pressekonferenzen. Ich habe vorher angekündigt, wollte auch über die Glaubwürdigkeit von Medien sprechen. Ich habe anfangs schon auf die Feststellung hingewiesen, wie glaubwürdig ist die Presse. Ich möchte das mit dem Thema verbinden, was hat sich durch das Internet an der Pressearbeit und an der Einschätzung von Medien geändert verbinden. Wie gesagt, es gibt nicht nur Leute, die Lügenpresse schreiben, es gibt auch immer häufiger den Vorwurf, die sogenannten Mainstream-Medien würden bestimmte Themen falsch darstellen oder gar auch unterdrücken. Insbesondere in der Flüchtlingspolitik wurde dieser Vorwurf erhoben. Sogar der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Guido Wolf, behauptete, dass die Medien die Flüchtlingspolitik nicht so darstellen, wie sie sich den Menschen darstellen. Das war ein interessanter Schachzug, denn er hat nicht direkt die etwaige Falschberichterstattung kritisiert, sondern er kritisierte, dass die Menschen, wen auch immer er da meint, er sprach immer von den Menschen, alle können es nicht gewesen sein, aber nun gut, dass die etwas anders wahrnehmen, als die Presse es darstellt. Das heißt, dass die Medien aus seiner Sicht am Erleben der Leute Vorbeibericht erstatten. Wenn man das aber umkehrt, dann müssten nicht die recherchierten Fakten in einen Bericht hinein, sondern das Empfinden der Leute müsste der Maßstab für die Berichterstattung sein. Sprich, man müsste ihnen nach dem Munde reden. Das hielte ich für fatal. Je pauschaler Vorwürfe werden, desto schwerer sind sie auch oft zu entkräften. Und weil sich immer ein Beispiel finden lässt, an dem sich der ein oder andere Vorwurf auch teilweise belegen lässt, ist es sehr schwer, mit pauschalen Vorwürfen umzugehen. Gerade bei der Glaubwürdigkeit sind die Vorwürfe gerne pauschal. Wie kann man dagegen anargumentieren? Das ist ziemlich schwierig. Ich glaube, man kann es am besten dadurch tun, indem man die Arbeitsweise von Journalisten besser erklärt, transparent macht. Denn der Beruf hat einfach eine sehr handwerkliche Seite. Es wird ja immer behauptet, die Presse kann schreiben, was sie wollen. Das ist natürlich Unfug. Jede Behauptung, die ich aufstelle, muss ich belegen können. Wenn ich einen Artikel oder einen Fernsehbeitrag, dann werden diese Belege auch präsentiert. Das können Dokumente sein, das können Zitate sein, das können eben die Gesprächspartner sein, die man als Zeugen da anführt. Also ein Betroffener, ein Politiker, ein Unternehmer, ein Wissenschaftler, die eine bestimmte Aussage machen oder eine These unterstützen. Das heißt, dass ich muss alles, was ich sage, in irgendeiner Form natürlich mit Argumenten und Belegen untermauern. Wenn es um die Bewertung zum Beispiel wissenschaftlicher Aussagen geht, da holt sich der Journalist dann eben auch einen Experten, weil man kann nicht selbst alles wissen. Sprich, man lässt Leute zu Wort kommen, die eine Expertise haben, die man selbst nicht haben kann. Das heißt ganz konkret, journalistische Behauptungen stehen eben nicht im luftleeren Raum. Zudem gibt es zahlreiche Kontrollmechanismen. Da ist schlicht die eigene Sorgfalt, das klingt jetzt ein bisschen schwach, aber so banal es ist, ich glaube, Sorgfalt und Integrität des Journalisten sind faktisch immer noch die wichtigsten Garanten für eine wahrhaftige Berichterstattung. Es gibt natürlich auch innerredaktionelle Kontrollen, ganz praktisch betrachtet. Wenn ich zum Beispiel einen Beitrag mache, schreibe ich meinen Text, sitzt der Cutter daneben, wir fügen das zusammen und wenn ich fertig bin, noch vor die Sprachaufnahme gemacht wird, auch wenn es nur ein paar Minuten vor der Sendung ist, kommt der sogenannte abnehmende Redakteur und ich trage das ganze Ding vor und er guckt da drauf. Der kann natürlich auch nicht jedes Faktum kennen, aber zumindest dieses Vier-Augen-Prinzip kann Fehler minimieren. Es wird sie nicht komplett ausmerzen, aber es macht die Chance, Fehler zu machen, kleiner. Außerdem gibt es jeden Tag eine Redaktionskonferenz, in der der Vortrag kritisiert wird. Also schlicht, man kann nicht vor sich hinwursteln. Über dem Ganzen steht natürlich, wie schon beschrieben, der Rundfunkrat, der über das Ganze wacht. Diese Kontrollmechanismen gibt es bei Zeitungen in gleicher Weise. Abgesehen vom Rundfunkrat, versteht sich. Uns gibt natürlich noch eine sehr banale Kontrolle. Also wenn ich über irgendeinen Politiker irgendwas verbreite, ich sehe den am nächsten Tag wieder. Und ich kann nicht jeden Mist über den behaupten. Ich sehe den wieder und der wird mir das natürlich sagen. Und der wird das auch nicht vergessen, wenn ich irgendwelches Zeug behaupte, was sich nicht belegen lässt. Also es gibt eine sehr direkte Referenz. Es geht genauso bei Wirtschaftsjournalisten, die kriegen keinen Fuß mehr auf den Boden, wenn die irgendeinen Mist über ein Unternehmen schreiben. Also Sie sehen zum Beispiel der Rechtsstreit, den die Deutsche Bank mit den Nachfolgern, den Erben von Kirch geführt hat. Da hat jetzt nicht ein Journalist irgendwas behauptet, sondern eben der Chef der Deutschen Bank. Und es führte dazu, zumindest aus Sicht von Kirch, dass sein Unternehmen tatsächlich in die Insolvenz rutschte, weil der Herr Breuer damals die Kreditwürdigkeit Kirchs in Frage gestellt hat. Also da war es eine journalistische Verarbeitung einer Äußerung eines anderen, die dazu geführt hat. Aber wenn ich zum Beispiel als Journalist behaupten würde, dieses oder jenes Unternehmen sei nicht mehr kreditwürdig, dann hat das fatale Auswirkungen für Unternehmen. Sowas geht nicht. Also man hat da eine hohe Verantwortung und wenn man da missbaut, das bekommt man durchaus zu spüren. glaube im Übrigen, wenn alle Leute, die im Netz Dinge über andere Leute verbreiten, denn die am nächsten Tag den Leuten von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen würden, wäre die Netzkultur, glaube ich, eine etwas andere. Über den innerredaktionellen Kontrollen gibt es natürlich noch so etwas wie den Presserat. Der Presserat ist eine Vereinigung von Journalisten und Verlegern, die auch einen Kodex für Journalisten erarbeitet haben, an den sich im Wesentlichen auch alle halten, also wenn es zu Grenzüberschreitungen kommt. Dann kann dieser Presserat auch Rügen ausrufen und alle Medien, die daran teilnehmen, ich glaube in Deutschland sind es fast alle, haben sich auch dazu verpflichtet, a, den Kodex zu erhalten, b, auch Rügen abzudrucken, wenn sie denn eine bekommen. Also die Bild-Zeitung hat da, glaube ich, ein Abonnement drauf. Das ist sehr transparent, Sie können im Internet den Pressekodex sehen, Sie können die Rügen sehen, Sie können die Kriterien für Rügen sehen und so weiter, können Sie alles nachlesen. Ich nenne zum Beispiel ein Beispiel für den Inhalt des Pressekodex. Es gab in jüngster Zeit immer wieder den Vorwurf, dass Meldungen unterdrückt würden, insbesondere in denen es um Kriminalität von Flüchtlingen ginge. Aber da gibt es eine ziemlich klare Regelung. Ich will sie mal zitieren, Richtlinie 12.1, Berichterstattung über Straftaten. Da heißt es, in der Berichterstattung über Straftaten wird die Zugehörigkeit der Verdächtigen oder Täter zu religiösen, ethnischen oder anderen Minderheiten nur dann erwähnt, wenn für das Verständnis des berichteten Vorgangs ein begründeter Sachbezug besteht. Besonders ist zu beachten, dass die Erwähnung Vorurteile gegenüber Minderheiten schüren könnte. Also relativ klar dargelegt, wie verfährt man da. Gab ja in der Vergangenheit, in den 90er Jahren, gab es sehr viele Spätaussiedler, die aus den ehemaligen russischen Teilrepubliken nach Deutschland kamen. Und da stieg auch die Kriminalität an. Da gab es eine Riesendiskussion, darf man das jetzt überhaupt sagen? Die Landesregierung hat in ihrer großen Weisheit die auch noch immer in mehr oder weniger Ghettos gesteckt. Also in Villingen-Schwenningen waren viele, bei Lahr, Frau Friedrichshall, also bei Heilbronn gab es relativ große Siedlungen und da gab es vor allem Jugendliche, die eben nicht Deutsch konnten. Da gab es relativ viel Zoff und da gab es dann auch Polizei, die nicht mehr immer gesagt hat, die sagten selber, wir schreiben nicht mehr dazu, ob das Russlanddeutsche waren. Es gab dann auch die Diskussion, melden wir das, sagen wir es dazu. Und da ist diese Richtlinie einfach hilfreich. Ist die Nennung einer Staatsangehörigkeit, Ethnie oder sowas, tut es irgendwas zur Sache bei dem Verbrechen, das da begangen worden ist? Hat es einen ursächlichen Zusammenhang, also oder nicht unbedingt ursächlich, aber ist es ein relevanter, berichtenswerter Gegenstand? Und in der Regel wird nach dieser Richtlinie auch verfahren. Ich möchte noch auf die Veränderungen durch das Internet zu sprechen kommen. Ich habe viel von den Selbstregulierungsmechanismen der Presse gesprochen. Aber was hat sich in der Medienlandschaft grundsätzlich durch die Internetpräsenz verändert? Das ist grundsätzlich, was ja sehr, sehr positiv ist, jeder kann schreiben, was er möchte und jeder hat auch in der Lage, durch Blogs oder durch soziale Netzwerke eine Öffentlichkeit herzustellen, wie es sie zuvor nie gegeben hat. Es ist heute möglich, über einzelne Gruppen in sozialen Netzwerken mehr Teilnehmer zu erreichen, als regionale Tageszeitungen Leser haben. Also das heißt, die publizistische Macht hat sich bis zu einem gewissen Grade auch verschoben. Und diese Macht wird durchaus ausgenutzt, gerade von Leuten, die an den Rändern auch der Gesellschaft stehen. Pegida ist ja nicht nur ein Phänomen von Demonstrationen, sondern die Begleitmusik, die spielt vor allem im Netz. Im Unterschied zu Bloggern oder sozialen Netzwerken, der Unterschied zwischen Bloggern und sozialen Netzwerken und Zeitungen und Sendern ist, dass im Internet all diese Kontrollmechanismen, die ich beschrieben habe, die gibt es da eben nicht. Das heißt zwar, die User kontrollieren sich irgendwie selbst, aber wenn man sich auch Kommentarspalten anguckt, finden sie im Wesentlichen Verbalinjurien. Viel spannender ist es natürlich, dass im Internet die wahre Autorenschaft von Texten oft gar nicht klar ist. Ein gewaltiger Unterschied zur Presse, da ist nämlich die Kennzeichnung gesetzlich geregelt. Es gibt ein Impressum, man weiß, wer das publiziert. Im Netz wissen Sie nicht, ob nicht was ganz anderes hinter einem Kommentar steht, als Ihnen suggeriert wird. Im Netz können auch Kampagnen inszeniert werden. Extremisten nutzen das Internet bekanntermaßen am liebsten als Plattform, ganz einfach deswegen, da redet Ihnen halt niemand rein. Ein Beispiel für also eine netzgesteuerte Kampagne ist die sogenannte Demo für alle. Also ihren Ausgangspunkt nahm diese Demo für alle durch eine Online-Petition, der tatsächlich eine reale Demonstration folgte. Hintergrund der Geschichte ist diese Online-Petition, die gegen die Bildungspläne des Kultusministeriums hierzulande Front machte. Zur Erläuterung, diese Bildungspläne, früher hieß es immer Lehrpläne, in dieser Petition wurde behauptet, die Landesregierung habe vor, Kinder in der Schule zu sexualisieren, dass in allen Fächern das Thema Sex eine Riesenrolle spielen würde, gar, dass die Landesregierung vorhabe, Kinder zu Homosexuellen zu erziehen. Das war alles kompletter Schwachsinn, nur in Windeseile hatte diese Petition eine 250.000 Unterstützer. Und obwohl es den Bildungsplan noch gar nicht gab, also es war auch ein Leck aus dem Ministerium, es gab einen Entwurf, der noch nicht mal so brisant war, aber diese Online-Petition entfaltete ungeheure Wirkung und führte dann eben auch zur wiederkehrenden Demonstration und initiiert wurde die von evangelikalen Kreisen, auch AfD-Mitglieder, eine ganze Reihe von verschiedenen Gruppen. Und sie wurde so als Aufstand der Baden-Württemberger dargestellt, allerdings saßen die Mitorganisatoren mitnichten in Baden-Württemberg. Und ein Kollege von mir, der über dieses berichtet hat, der wurde mit persönlichen Schmähungen im Netz überzogen, es gab Drohungen, es gab sogar eine sozusagen Netz-Fernsehsendung, in der da eine seriös wirkende Dame allen möglichen Unfug über diesen Kollegen verbreitet hat. Das heißt, es gibt Strukturen, die gezielt eine Gegenöffentlichkeit herstellen können, in denen auch vor Drohungen nicht zurückgeschreckt wird. Das ist übrigens die Drohkulisse, weshalb eben das Ranking Deutschlands in der Rangliste der Pressefreiheit eben nach unten gerutscht wird. Ich wollte noch auf die Verschwörungstheorien kurz eingehen. In diesen Bereich fallen auch immer diese grassierenden Verschwörungstheorien, Chemtrails, Verschwörung des Kapitals, der Amerikaner, des Islams, von Putin. Es gibt kaum eine Idee, die abwegig genug ist, um nicht eine Gemeinde im Netz zu finden. Das Entscheidende ist, dass hier Plattformen mit enormer Reichweite entstehen. Früher waren es einzelne Leute, die sich mühsam über kleine Blättchen, Telefon, Post sich zusammenfinden mussten. Heute reichen eben ein paar Klicks, damit Tausende erreicht werden. Die große Reichweite ist der eine Aspekt, ein ganz anderer, entscheidender Aspekt der Gruppen im Netz ist eine, wie ich sage mal, Autoimmunisierung. Ist man erstmal bereit, sich grundsätzlich auf solche Thesen einzulassen, wie zum Beispiel die Amerikaner haben das World Trade Center selber in die Luft gesprengt, dann finden sie schnell Anhänger für dieselbe These und die haben natürlich auch noch Informationen, die auf diese Verschwörung hinweisen und plötzlich gibt es eine nicht gar so kleine Gemeinschaft, die sich gegenseitig selbst befruchtet und damit ihre eigene These selbstreferenziell immer weiter trägt. Das hat so ein bisschen was von Amazon an sich. Sie kennen das alle. Wer dieses Produkt gekauft hat, hat sich auch für diese und jene Produkte interessiert. Da wird Ihnen vorgegaukelt, dass Sie eine große Weitung des Blickes haben. Tatsächlich wird Ihnen aber immer das Gleiche mehr oder weniger in unterschiedlichen Varianten vorgelegt. Und statt einer Weitung des Blickes führt es eigentlich zu einer Verengung des Blickes. Also statt neuer Impulse kriegen sie eigentlich immer dasselbe und so wird das Ganze zum selbstreferenziellen Prozess. Und so, glaube ich, funktionieren bis zu einem gewissen Grade auch Verschwörungstheorien. Und der nächste entscheidende Schritt zu einer waschechten Verschwörungstheorie ist dann eben folgender. Die Gruppe stellt fest, dass all ihre Argumente vom Rest der Welt nicht geteilt werden und für die Gruppe als noch Schlimmeres anzeigen, sie werden von den Mainstream-Medien unterdrückt. Und das ist natürlich auch eine Bestärkung dieser Verfolgtheit, denn ihre Thesen müssen ja ganz besonders brisant sein, wenn die Presse sie noch nicht mal erwähnt. Das heißt auch wieder diese Selbstreferenzialität, die zu einer, wie ich sage, Autoimmunisierung führt. Und da kommen wir eben an diesen Punkt der Glaubwürdigkeit von Medien. Wenn sie immer mehr Gruppen haben, die sich sozusagen gegen Öffentlichkeiten herstellen können und sich auch immunisieren, dann wird es halt langsam schwierig und dann entsteht ein Druck auf den Medien. Und die mögen es halt nicht so gern, wenn man Leuten sagt, naja, dort, wo die größte Angst vor dem Islam ist, da gibt es kaum Muslime. Nicht? Hört man dann ungern. Ich möchte ganz zum Schluss noch auf die Lage der Presse verweisen. Wenn man sie insgesamt betrachtet, haben wir mit zwei Problemen zu tun. Es gibt einerseits große Gruppen, wie ich sie beschrieben habe, die sich von den etablierten Medien entfremdet haben. Auf der anderen Seite gibt es in der breiten Bevölkerung, ich spitze es jetzt ein wenig zu, ein großes Desinteresse gegenüber seriöser Information. Das belegen schlicht und einfach die sinkenden Auflagen der Zeitungen. Weniger Geld für seriösen Journalismus tangiert irgendwann auch die Qualität des Journalismus und es könnte eben in eine gefährliche Abwärtsspirale münden. Glücklicherweise gibt es Lichtblicke, Enthüllung der Panama Papers, da haben einfach unheimlich viele Journalisten international zusammen unter Beweis gestellt, es gibt tatsächlich investigativen Journalismus. Ich habe ganz zu Anfang dargelegt, warum ich glaube, dass die Pressefreiheit eine der Grundlagen der Demokratie ist. Ohne die konstante Informationsvermittlung an ein breites Publikum sind demokratische Entscheidungen, insbesondere Wahlen, eigentlich nicht sinnvoll durchzuführen. Eine Demokratie braucht informierte Wähler. Aber es braucht vor allem auch Wähler, die sich informieren lassen wollen. Und die zunehmende Personalisierung auch von Wahlen ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass es der Demokratie sonderlich gut geht. In erster Linie sollten für eine demokratische Entscheidung Fakten zählen und nicht die Sympathiewerte von Politikern. Und da ist es relativ egal, ob wir über Merkel, Kretschmann oder Donald Trump reden. Politiker wie Merkel oder Kretschmann ziehen ihre Zustimmungswerte vor allem aus ihrer Glaubwürdigkeit. Schön, wenn diese Glaubwürdigkeit an politischen Handlungen festgemacht wird, nicht so schön, wenn es eher um Irrationales geht wie Charisma oder womöglich der Haarschnitt. Das ist leider kein Witz, das ist durchaus, wird von Menschen genannt. Ich möchte ganz zum Schluss noch einen Hinweis geben, vielleicht sogar fast einen Appell. Ich bin der Ansicht, dass Leser, Hörer und Zuschauer eigentlich die Hauptrolle bei der Pressefreiheit spielen. Zeitung lesen ist manchmal anstrengend, insbesondere wenn es um lange Riemen in den großen Qualitätszeitungen geht. Auch eine Reportage im Fernsehen ist manchmal nicht so unterhaltsam wie Wer wird Millionär. Aber nur wenn es Leser gibt, die sich konstant informieren, die an ihrer Tageszeitung dranbleiben, die auch mal bei Verlegern und Intendanten Qualität einfordern, die den Verlegern in Stuttgart zum Beispiel sagen, es ist nicht okay, wenn zwei Zeitungen in einen Brei gerührt werden. Dann kann eine freie Presse wirklich funktionieren, wenn aber am Kiosk oder an der Fernbedienung meist die Entscheidung getroffen wird, dumpf ist Trumpf, dann haben wir ein Problem in der Demokratie. Ich danke Ihnen.
Ja, Harald Kirchner, herzlichen Dank. Sie haben wie immer die Möglichkeit einzusteigen und da kommt schon die erste Frage. Potsdamer, heute geht's schnell. Ich werde die Frage wiederholen, damit wir sie auf der Aufnahme haben. Sie verweisen darauf, dass wir gehört haben, welche politischen Einflussnahmen es geben kann, die sich gegen die Pressefreiheit womöglich richten können. Wie sieht es aus mit wirtschaftlicher Einflussnahme, insbesondere bei den Medien, die eben nicht wie die öffentlich-rechtlichen getragen werden durch Gebühren und so weiter, sondern von Anzeigen, Kundenleben, Werbespots und dergleichen mehr?
Also die Einflussnahme ist natürlich gewaltig, ist völlig klar. Also ich kann mich erinnern, ich glaube, es gab mal einen Fall, das ist jetzt so 15 Jahre her, ewig, das ging selbst durch die Presse, weil, glaube ich, Aldi mal gedroht hat, keine Anzeigen mehr zu schalten. Und das ist natürlich ein Riesending, ja, die schalten halt mit die dicksten Anzeigen. Und das ist ein wirtschaftlicher Faktor für Printmedien, der gewaltig ist. Insofern ist diese Einflussnahme da durchaus gegeben. Oder ich meine, sagen wir mal so, es gibt natürlich zwei Presse, Bereiche, die schon fast nicht mehr ganz koscher ist. Das ist die Automobilberichterstattung, also die Autozeitschriften und Reisejournalisten. Das ist ganz einfach, die können sich es nicht leisten, selber irgendwelche Probeautos zu kaufen. Sie können sich auch nicht leisten, irgendwelche Reisen zu machen. Also das sind die beiden Bereiche der Presse, wo man immer so ein bisschen guckt, naja, also ob das ganz koscher ist, also diese Problematik gibt es. Es war früher, glaube ich, die Frankfurter Allgemeine war eine der ganz wenigen Zeitungen, die nicht an Pressereisen teilgenommen hat, sondern das wirklich immer selbst bezahlt hat. Also das ist ein Riesenproblem, natürlich, klar. Und deshalb ist es so wichtig, dass es eine Vielfalt gibt.
Hier eine Frage und dann da eine. Was sind Pressereisen?
Werden Journalisten eingeladen, zum Beispiel, es gibt alle Tourismusregionen machen das, grandiose Sache, man wird in First-Class-Hotels untergebracht, alles frei, man bekommt alles schön gezahlt, gibt es Vorträge und man kriegt Textbausteine, kriegt alles, ist super. Und dann kommt ein schöner Beitrag bei raus, nicht? Das ist das große Problem. Also das sind Pressereisen, also wenn Sie eine Zeitung aufschlagen, gibt es zwei Sorten von Reiseartikeln. Das ist der Journalist, der sich privat quasi seine Urlaubsreise finanziert, indem er dann auch noch seinen Urlaub halt in Form eines Presseartikels garniert. Und es gibt die andere Sorte, das ist die Pressereise, wo der Journalist eben eingeladen wird und fährt halt mit auf Kosten irgendeines nicht unbedingt Veranstalters. Das ist eher unüblich, sondern das sind dann Tourismusvereine, was weiß ich, Tourismusverein Salzburg lädt ein und so weiter. Also das ist weit verbreitet.
Das hat sozusagen ein Geschmäckle. Man nimmt an, dass dann der Reporter womöglich etwas wohlgesonnener ist der Region. Was aber gar nicht zwingend so sein muss.
Muss nicht, nein.
Nur dann wird man nicht so oft eingeladen.
Ja, also sagen wir mal so, ich werde auch von Politikern zum Essen eingeladen, das kommt schon vor, ja. Nur ich glaube nicht, dass ich für ein Abendessen zu haben bin. Ne?
So, Sie hatten eine Frage, dann Sie.
Sie sprachen unter anderem auch über den Fall Böhmermann. Ich ärgere mich seit Wochen darüber, dass ständig über diesen Fall geschrieben wird, aber die hiesige Tageszeitung, deren Name mir gar nicht einfallen will,
Südkorea,
war bisher nicht fähig oder willens, diesen Text auch nur einmal in einer Ausgabe abzubilden. Was wird da? Ist das so eine Art Selbstzensur, vorauseilender Gehorsam, aus Rücksicht, aus Vorsicht, aus Nachsicht? Sehen Sie das?
Also Sie verweisen darauf, dass über den Fall Böhmermann sehr viel geschrieben wird, aber zumindest die Konstanzer bisher nicht in den Genuss kamen, den Originaltext mal lesen zu dürfen, weil die örtliche Zeitung ihn nicht abgedruckt hat, und fragen Herrn Kirchner, wie er das einschätzt.
Also, na gut, wenn Sie im Netz ein bisschen klicken, dann finden Sie es schon. Ist ein bisschen schwieriger geworden, aber man kann es schon finden. Konkret weiß ich es natürlich nicht, was sie dazu bewogen hat, das nicht zu drucken. Es kann natürlich tatsächlich sein, wenn man das Ding abdruckt und quasi, wenn man das nicht als, gibt ja das Zitatrecht, also man muss ja Dinge auch mal darstellen können, um darüber reden zu können. Sie werden auch in meisten Fernsehsendungen nicht mehr das ganze Ding finden, ja? Also das wird teilweise nur ein Satz zitiert. Aber das komplett abzudrucken, begibt man sich, also ich bin kein Jurist, kann ich Ihnen nicht sagen, also zumindest ist es eine Grauzone, wo man sich einer Gefahr aussetzt, selbst Repressalien zu bekommen. Oder man kann natürlich auch sagen, die Redaktion möchte sich nicht in den Dienst von Böhmermann stellen und dann auch noch das, was man selbst für womöglich anstößig hält, dann auch noch abdrucken. Also ich weiß das sozusagen die Ratio der Redaktion nicht, ich kenne sie nicht, aber das sind zwei Erklärungsmuster, die man da gleichermaßen haben könnte. Also ich habe es komplett abgedruckt, irgendwo mal gesehen. Ich kann es jetzt Ihnen nicht mehr genau sagen. Ich habe mir die Sendung halt angeschaut.
Also, bitte immer eine Frage und dann darf der Nächste. Und wir hatten eine Reihenfolge. Also Sie waren, glaube ich, der Nächste und dann waren, glaube ich, Sie. Also wie setzt sich ein Rundfunkrat zusammen? Wie wird da gewährleistet, dass ja, ein ausgeglichenes Verhältnis, was auch immer das ist, entsteht?
Das ist eine nicht ganz unheikle Frage. Darüber wird immer diskutiert, wie repräsentativ sind denn die Leute, die im Rundfunkrat sind, tatsächlich für die Gesellschaft. Also entscheidend tun das die Länderparlamente. Und man hat es jetzt zum Beispiel, wir haben einen neuen Staatsvertrag, wo sich eben diese Zusammensetzung auch änderte. Zum Beispiel hatten sehr lange Vertriebenenverbände eine sehr starke Lobby. Da hat man, glaube ich, von jeder Landsmannschaft einen drin gehocken gehabt. Rührt natürlich aus der Entstehungsgeschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, weil das natürlich große Gruppen von der Bevölkerung waren, die damals es ja auch nicht sonderlich leicht hatten hier in Westdeutschland. Und um diesen Gruppen ein gewisses Gehör auch zu verschaffen, hat man da viele Vertreter dieser Verbände hineingesetzt, aus gutem Grund. 40 Jahre später war das natürlich nicht mehr so nötig, weil da haben sich viele Probleme natürlich erledigt. Und das war natürlich auch die Diskussion, wer hockt denn da drin? Das gab es natürlich auch immer sozusagen, viele reden von Vorfeldorganisationen der Parteien, also der Bauernverband, die Landfrauen, und so weiter, wo dann tatsächlich teilweise Politiker drin saßen, die eben dem Landfrauenverband oder dem Bauernverband angehörten, die dann eben für diesen Verband als Politiker da drin saßen. Also das Ganze ist nicht ganz ohne. Ich will überhaupt nicht sagen, das ist das beste Modell der Welt und in konkreter genau diese sind es. Wobei man sagen muss, bisher haben sie keinen großen Unfug getrieben. Insofern bis auf den Fall Brender, und da waren es ja, glaube ich, war es nicht der Bauernverband, der ihn abgesägt hat.
Ich glaube, die Formel ist, da mögen alle gesellschaftlich relevanten Gruppen repräsentiert sein. Ja. Sagen wir mal so, ich glaube, interessant ist die Frage, warum richten sie nicht so viel Schaden an? Naja, weil eben es sich ein bisschen verteilt, ne? Und die sich gegenseitig blockieren. Ist auch was wert. Irgendjemand hier vorne war noch. Ah, Entschuldigung, Sie.
Meine Frage ist mehrgliedrig. Und zwar Sie als Vertreter der Presse, Ihre Meinung hätte ich gerne gehört. Beim Fall Böhmermann, wie Frau Merkel reagiert hat und wie Sie es von der Presse bewerten. Böhmermann hat einen Unflat losgelassen, kalkuliert. Mit Intention, aber auch mit Risiko. Das war ein Seilakt. Dessen war es von Anfang an klar. Jetzt kommt die Äußerung von Bundeskanzlerin Merkel. Ich würde so sagen, als Privatperson, sagt sie, die Aussage ist unmöglich. Ist das aus Ihrer Sicht schon ein Eingriff in die Pressefreiheit?
Ich versuche jetzt mal zusammenzufassen, bevor noch mehr Glieder kommen und die Leute es nicht hören. Wir bleiben jetzt mal dabei, das ist ein großes Thema und ich glaube, man hört sie einfach nicht. Und wenn sie sehr lange sprechen, wird es immer weniger interessant für den Rest der Welt hier. Also, Sie fragen, Sie heben nochmal ab auf den Fall Böhmermann, sagen, der hat das Risiko kalkuliert. Und wie jetzt ein Vertreter der Medien, der Presse wie Herr Kirchner, das Verhalten von Frau Merkel bewertet, die dazu ja zuerst einmal eine Wertung abgegeben hat.
Ich meine, ich habe es ja dargelegt. Das Problem ist für mich nicht so sehr die Äußerung Böhmermanns selbst, sondern dass die Kanzlerin dieses bewertet hat. Ich weiß nicht, ob das ihr Job ist, und das vor allem auch in den politischen Kontext gestellt hat. Zumal Herr Erdogan ja die Möglichkeit hat, den Rechtsweg zu beschreiten, was er ja auch tut.
Da hat es jetzt gerade so vermischt. Bleiben Sie doch dabei. Kann sich Frau Merkel zu einem Gruß von Herrn Böhmermann äußern?
Er kann tun lassen, was sie will. Die Frage ist, ist es opportun?
Also Moment. Ich möchte gerne hier meine Spielregeln durchsetzen. Also, wenn Sie eine Frage stellen, dann werde ich sie wiederholen. Wenn Sie nachfragen wollen, dann werde ich das auch wiederholen, weil sonst haben die Leute hier nichts davon, wenn Sie zwei hier ein Privatgespräch führen. Das können Sie gerne im Anschluss machen, aber hier wird gemeinschaftlich diskutiert. So, das ist die Form von Pressefreiheit, die ich hier durchsetze. Ja. Ich glaube, das, was Sie fragen, hat Herr Kirchner relativ ausführlich in seinem Vortrag benannt. Deswegen würde ich gerne schauen, ob wir noch irgendwas anderes haben, bevor wir da weiter nachbauen. Ich glaube, wenn Sie da noch mal Erklärungsbedarf haben, vielleicht nachher, aber meiner Erinnerung nach war das ein ziemlich großer Block in seinem Vortrag. Also, hier habe ich noch eine Frage. Also Sie heben ab auf eine Folge der Satire-Sendung Neues aus der Anstalt, richtig? Die in einem Beitrag auf Vorgänge in der Ukraine-Krise eingegangen ist, der dann aus der Mediathek verschwunden ist, des ZDFs, dann aber kurze Zeit später wieder drin war. Ja? Und wie Herr Kirchner solche Vorgänge beurteilt.
Also ich kann jetzt, den Fall kenne ich jetzt nicht aktuell, insofern kann ich dazu nichts sagen, aber was heißt Zensur? Ich meine, man guckt immer, dieses Böhmermann-Gedicht ist ja auch rausgenommen worden und seitdem zitiert in der Heute-Show immer Herr Welke, dass dieser satirische Beitrag den Qualitätsansprüchen des ZDF nicht genügt. Ich meine, was Sie noch angesprochen hatten, war, glaube ich, diese Einflussnahme von Lobbys. Gibt es natürlich, also sagen wir mal so, im Kleinen und im Großen, ich kann nicht jeden Fall, kenne den auch nicht. Aber wir hatten zum Beispiel auch mal das Problem, da hatten wir für unsere neue 1930-Sendung quasi neue Formate entwickelt. Und da hatten wir eins, das ist eine Art Kommentargeschichte gewesen über, dass ein Reporter nicht als Kommentator dasteht, mit Kommentar drüber, ich bin der Meinung, sondern dass eher reportagig eine subjektive Sicht gewährt wird. Und das haben wir gemacht, ein paar Mal, dann gab es einen relativ spektakulären über die Jagd. Eine Kollegin hat sich bei einer Jägerdemo durch Spalier gegangen und hat die ziemlich hart angegangen. Und das führte dazu, dass man diese Sonderform nicht mehr gemacht hat, weil es für ziemlich Furore gesorgt hat bei den Jägern und vor allem, weil es natürlich sozusagen ein Problem angesprochen hat, dass wer darf kommentieren. Und wer auf einer Kommentarliste steht, das ist im Prinzip von oben degradiert, das ist in der Regel der Chefredakteur bei Zeitungen, die wahnsinnig viel kommentieren, da dürfen es mehr, bei uns ist es eine sehr, sehr kleine Form, also nicht klein, aber sie kommt eben höchst selten vor in unseren Sendungen. Also da sieht man, dass da schon gewisse Diskussionen da sind. Also deshalb war mir das auch immer wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Pressefreiheit eine sehr fragile Veranstaltung ist. Ist natürlich auch so, wenn Sie gerade die Autolobby hat natürlich Leute, und wenn man als Autojournalist sich profilieren will, dann kommt es darauf an, eingeladen zu werden. Oder ich hatte das ganz persönlich, das Problem, gerade als ich über Stuttgart 21 berichtet habe, habe ich auch plötzlich mitgekriegt, oh, ich werde zu Hintergrundgesprächen mit Herrn Käfer von der Deutschen Bahn nicht mehr eingeladen. Also Hintergrundgespräche sind, trifft man sich, ist ein kleinerer Kreis von Journalisten mit einem Politiker oder mit einem Unternehmen, und da gibt es sozusagen einen Kodex unter 1, 2 oder 3. Unter 1, es kommt aus der alten Bonner Republik, heißt Quelle und Inhalt darf genannt werden, das ist quasi eine Pressekonferenz. Dann gibt es unter 2, Da darf Inhalt aber nicht Quelle genannt werden, das sind die für gewöhnlich gut unterrichteten Kreise. Oder es gibt unter drei, und das ist der normal, das ist der Hintergrund, nämlich man darf über dieses Ding nicht berichten. Das hat einfach die Funktion, dass ein Politiker auch mal sagen kann, also wir haben die und die Initiative vor, dass, wir machen es deshalb und wir tüten es strategisch so ein. Das hat auch eine Halbwertszeit, also 3 Tage später ist das, was da verkündet wird, vielleicht eh schon auf dem Markt. Aber es gibt so einen gewissen möglichen Schutzraum, etwas zu erläutern, ohne dass es gleich nach draußen geblasen wird. Und das ist natürlich auch ein Herrschaftsinstrument. Versorgt man einen Journalisten mit Hintergrundinformationen oder tut man das nicht? Schließt man bestimmte Journalisten aus und lädt nur noch Gewogene ein? Was natürlich etwas über dieses Unternehmen aussagt. Und ich habe das halt mitgekriegt und hat einen gewissen Aufwand bedurft, aber ich war dann wieder drin. Also insofern sieht man schon, da versuchen Leute natürlich Einfluss zu nehmen. Ist ganz logisch, wenn sie über jemanden berichten, haben sie auch eine gewisse Macht über den, weil sie lassen ihn gut oder schlecht ausschauen. Deshalb haben die natürlich ein Interesse, darüber zu wachen, wer berichtet wie.
Ich versuche Einfluss zu nehmen. Wir haben unseren Sendeschluss überschritten. Wir haben nächste Woche Professor Klaas Huizing da und der wird über einen Wert reden, den man vielleicht nicht immer gleich auf der Liste der Werte hat, nämlich über Scham. Vielleicht sind Sie auch wieder dabei. Ich danke Herrn Kirchner für den Vortrag heute Abend, Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend.